Deutschlandfunk Nova war Update mit Sonja Meschkat.
Die Situation im Niger spitzt sich weiter zu. Vorige Woche, da hat sich das Militär an die Macht geputscht. Jetzt haben die ECOWAS-Staaten entschieden, dass sie Niger sanktionieren werden. Welche Konsequenzen das haben kann und was die ECOWAS-Staaten eigentlich sind, das ist eins unserer Themen hier im Update-Podcast heute am 31. Juli. Außerdem geht's um das, was man gerne mal vergisst oder knallhart durchzieht. Zähneputzen. Wenn ihr denkt, ihr macht das eigentlich richtig super, vor allem super gründlich, könntet ihr falsch liegen, denn putzen solltet ihr nicht das Weiße, sondern
viel wichtiger sei einfach, die Zahnbürste am Übergang vom Zahnfleisch zum Zahn einzusetzen, auch weil die Bakterien hier zu Zahnfleischentzündungen führen können und möglicherweise später sogar Parodontitis hervorrufen.
Unsere Reporterin Verena von Kaltz hat zum Thema recherchiert und erzählt euch gleich mehr dazu. Ihr hört zu, das ist schön.
Deutschlandfunk Nova.
Da hat sich niemand einzumischen, das ist unsere Angelegenheit. Das ist die Haltung der Militärjunta, die sich vorige Woche in Niger an die Macht geputscht hat. Das geht uns sehr wohl was an, deswegen werden wir uns auf jeden Fall einmischen. Das ist die Haltung der ECOWAS-Staaten. Das ist die Westafrikanische Wirtschaftsgemeinschaft, die Niger jetzt mit Sanktionen droht und zur Not auch militärisch eingreifen würde. Um das Ganze besser zu verstehen, können wir jetzt darüber sprechen mit Jean-Marie Magro, der berichtet für das ARD-Studio Nordwestafrika. Jean-Marie, was genau ist die ECOWAS?
Du hast es ja schon gesagt, das ist ein Zusammenschluss der westafrikanischen Länder. Insgesamt sind da eigentlich gerade 15 Länder Mitglieder. Niger zählt da eben dazu. Und gestern hat man sich eben auf sehr weitgreifende Wirtschaftssanktionen gegen Niger, gegen die Putschisten dort geeinigt. Ich würde mal sagen, man kann so ein bisschen fast, also nur ein bisschen mit der Europäischen Union vergleichen. Denn auch in der Westafrikanischen Wirtschaftsgemeinschaft gibt es zum Beispiel eine Währungsunion mit 8 Ländern. Dort gilt halt nicht der Euro, sondern der sogenannte CFA-Franc.
Und warum sind diese Sanktionen gegenüber Niger jetzt eingeleitet worden? Warum ist das für die ECOWAS-Staaten wichtig?
Also für die ECOWAS-Staaten ist es insofern wichtig, als dass Niger ein richtiger Stabilitätsanker in der Region ist, beziehungsweise eigentlich sein sollte. Die Sahelzone, die sogenannte, ist ja sowas wie die Keimzelle des Terrorismus auf der Welt gerade. Also nirgendwo gibt es so viele dschihadistische Terroristen, die gerade unterwegs sind, als im Sahel. Also da gehören eben nicht nur Niger dazu, sondern auch Länder wie Burkina Faso und Mali und Tschad. Und an den Ländern, die ich gerade aufgezählt habe, da merkt man schon in den vergangenen Jahren, da gab es Militärputsche, zum Beispiel in Mali und Burkina Faso. Und man befürchtet jetzt immer mehr so einen Dominoeffekt, beziehungsweise der hat eigentlich schon längst eingesetzt. Und die ECOWAS-Staaten, beziehungsweise die Spitzen dieser Länder, wollen verhindern, dass sie eigentlich die Nächsten in der Reihe sind, wo dann auch das Militär putschen könnte und die derzeitigen Menschen, die die Macht dort haben, ablösen könnte.
Also es geht um eine Stabilisierung der Region, so habe ich dich gerade verstanden, eben mit diesen Sanktionen. Jetzt hast du eben schon gesagt, Niger ist ja selbst Teil der ECOWAS. Wie reagiert denn jetzt die Militärjunta auf diese Drohung bzw. die angekündigten Sanktionen?
Nun ja, von der Militärjunta selbst haben wir jetzt eigentlich relativ wenig zu diesen Sanktionen gehört. Also natürlich ist man nicht damit einverstanden, wie du es vorhin in deiner Anmoderation so schön gesagt hast, dass man sich in innernigrische Angelegenheiten einmischt. Aber vielmehr steht eigentlich Frankreich gerade im Vordergrund der Kritik. Denn Niger beschuldigt gerade Frankreich, durch die Hintertür eben auch eine militärische Intervention zu planen. Und man erhofft sich halt eben, wie das auch schon in Burkina Faso und Mali war, dass man an der Macht bleibt und dass das bis dahin demokratisch gewählte System eigentlich abgelöst wird.
Jetzt stellt ja die ECOWAS auch eine Bedingung, nämlich dass der eigentliche Präsident wieder ins Amt kommen soll innerhalb einer Woche. Falls nicht, denkt man eben über militärische Schritte nach. Was würde das denn jetzt konkret bedeuten für die Lage in Niger, die ja ohnehin schon sehr angespannt und auch unübersichtlich ist?
Ja, das ist eben das, wo ich mich gerade auch sehr schwer tue, das einzuschätzen, weil wir hatten noch nie so einen Fall, in dem die westafrikanische Wirtschaftsgemeinschaft sich dazu entschlossen hat, militärisch in einem anderen Land einzugreifen. Also die ECOWAS ist ja nicht die NATO, wo ständig irgendwelche Militärtrainings, gemeinsame Militärtrainings stattfinden würden, sondern das ist halt ein Zusammenschluss von Staaten in einer Wirtschaftsgemeinschaft. Und jetzt haben wir eben heute gehört, dass sich 12 Generalstabschefs der Länder, also eigentlich sind es ja 14 Länder plus Niger, aber 2 noch mal weniger, haben sich dann zusammengeschlossen und haben sich wohl unterhalten, wie denn so ein gemeinsamer Angriff stattfinden könnte. Was der jetzt für Folgen für Niger hätte, das ist eben die große Frage. Ich kann mir vorstellen, dass das nicht so gut ankommt in einem Land, wenn dann von außen eben so eine Gemeinschaft reinkommt und dann eben versucht, ihren Willen durchzusetzen. Denn auch in Niger scheint es so zu sein, wie in Mali und Burkina Faso, die ich schon mehrfach angesprochen habe, dass wohl schon die Mehrheit der Menschen hinter den Militärputschisten geradezu stehen scheint.
Jean-Marie Magro über die ECOWAS-Staaten und warum sie Niger sanktionieren wollen. Danke fürs Gespräch.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Na, habt ihr euch denn heute schon schön die Zähne geputzt? Ja, logisch, ne? Also ich tippe jetzt einfach mal auf heute Morgen. Brav, sehr gut gemacht. Und wir Deutschen sind tatsächlich auch ganz gut dabei, was Zahnpflege angeht. 80% putzen nach Umfragen ihre Zähne 2-mal täglich. Nur die Frage ist eben, reicht das denn eigentlich? Und wenn wir uns jetzt eine Studie der Uni Gießen mal angucken, genauer, die zeigt eben, viele putzen ihre Zähne nicht gut, selbst wenn sie sich besondere Mühe geben. Verena von Keitz aus unserem Nova-Team. Wie hat das Forschungsteam das rausgekriegt?
Also die Forschenden haben rund 100 Studierende der Uni Gießen in 2 Gruppen aufgeteilt. Und der einen Gruppe wurde gesagt, putzt eure Zähne einfach so wie immer. Und der anderen Gruppe wurde gesagt, putzt eure Zähne so gründlich wie ihr könnt. Und das Ergebnis war, die zweite Gruppe, also die, die so gründlich putzen sollte wie möglich, die putzte sich zwar ein bisschen länger die Zähne, aber eben nicht besser. Heißt, sie haben ihre Zähne nicht sauberer gekriegt. Das haben Untersuchungen gezeigt, wo auf den Zähnen nach dem Putzen dann noch nach Plaque gefahndet wurde und man das gefunden hat.
Also Plaque, das ist dieser Glubsch, dieses komische Gefühl, ne, wenn man mit der Zunge so über die Zähne geht und der bildet sich dann eben, wenn man sich länger nicht die Zähne putzt.
Genau, dann spürst du das ja meistens auch richtig mit der Zunge, wenn du die länger die Zähne nicht geputzt hast. Grundsätzlich ist der Mund ja voll von Bakterien. Die sammeln sich bevorzugt an Oberflächen wie den Zähnen. Die bilden da sogenannte Biofilme. Das machen Bakterien sehr gerne. Und diese Biofilme, die werden nach und nach dann hart und das ist dann der Zahnstein. Und Ziel vom Zähneputzen ist eigentlich, diese Bakterienfilme unter Kontrolle zu halten, also sie zu reduzieren, indem du regelmäßig diese Bakterien runterholst von den Zähnen. Ganz weg kriegt man sie nie. Deshalb wachsen die auch immer neu nach. Was eben auch erklärt, warum wir täglich ran müssen.
Damit wir keine Löcher kriegen.
Genau, Bakterien im Mund, das sind übrigens ganz viele verschiedene Arten. Die sind unter anderem verantwortlich für Karies, weil sie Essensreste in unserem Mund abbauen zu Säuren und die dann auf Dauer den Zahnschmelz schädigen und da dann die Löcher machen.
Okay, also es geht dann beim Zähneputzen gar nicht so sehr darum, die Essensreste zu entfernen?
Also schon auch, aber es geht vor allem um die Bakterien, um die Plaque, die man im Mund hat. Und da ist es wichtig zu wissen, wo die vor allem sitzen, nämlich am Übergang vom Zahn zum Zahnfleisch. Und genau da sollten wir auch putzen. Aber das haben anscheinend viele nicht auf dem Schirm. Das hat mir auch heute der Zahnarzt Stefan Fickel erzählt. Er hat eine Praxis in Fürth. Er forscht an der Universitätsklinik in Würzburg. Und er hat auch vor kurzem ein Buch geschrieben, wie Zähne gesund bleiben können. Und er hat mir gesagt, er sieht in seiner Praxis, dass die Leute wirklich oft nur das Weiße vom Zahn putzen. Aber in dem Bereich reiben sich eigentlich durch Essen oder auch durch den Speichel und die Zunge sowieso viele der Bakterien von selbst ab. Und viel wichtiger sei einfach, die Zahnbürste am Übergang vom Zahnfleisch zum Zahn einzusetzen. Auch weil die Bakterien hier zu Zahnfleischentzündungen führen können und möglicherweise später sogar Parodontitis hervorrufen.
Okay, ich glaube, das haben jetzt alle verstanden. Sehr gut. Aber wie putzt man denn dann richtig? Wie macht man das?
Also der Zahnarzt Stefan Fickel sagt, da darf man dann auch gerne mal so in dem Bereich hin und her schrubben. Also auch von rechts nach links. Das war früher ja eher verpönt.
Wollte ich gerade sagen, das sollte man doch nicht.
Nicht dann total putzen.
Ja, genau.
Aber es geht halt darum, wirklich in diesem Bereich das Zeug da wegzukriegen. Kreisbewegungen sind aber auch okay. Mhm. Am besten nimmt man seiner Meinung tatsächlich doch eine elektrische Zahnbürste, eine, die mit Schall, Ultraschall arbeitet. Die muss man dann da eigentlich nur dran halten und sonst gar nichts machen. Und das Ganze aber eben 2-mal am Tag, 2 Minuten lang.
Was kann ich denn sonst einfach noch machen, also wenn ich meine Zähne gut pflegen will?
Also alter Hut, Zahnpasta benutzen, die Fluorid enthält, weil das am besten vor Karies schützt. Denn dieses Fluorid, das stellt den Zahnschmelz und macht ihn weniger angreifbar durch diese Säuren der Bakterien. Zahnarzt Stefan Fickel empfiehlt übrigens, abends unmittelbar vor dem Schlafengehen die Zähne zu putzen und dann nur einmal auszuspucken, die Zahnpasta, und nicht mehr nachzuspülen. Ah, okay. Hast du vielleicht auch schon mal gehört?
Ja.
Dann hast du nämlich diesen schönen Fluoridfilm auf den Zähnen. Und das ist nachts eine besonders gute Idee, weil wir beim Schlafen wenig Speichel produzieren. Und dieser Speichel, der schützt ja eigentlich die Zähne auf natürliche Weise auch mit.
Okay, ich dachte immer, wenn ich es ausspüle, ist besonders schlau, weil dann der ganze Dreck draußen ist. Aber okay, ich versuche es mal umzusetzen. Das heißt, das ist auch der Sinn und Zweck, wenn du jetzt gerade Speichel, ne, weniger nachts, aber tagsüber mehr, wenn man so Zahnpflege-Kaugummis kaut, dass die eben den Speichelfluss anregen sollen, damit das
genau
besser für unsere Zähne ist.
Genau, aber nach dem, was ich heute von Stefan Fickel gelernt habe, braucht es das gar nicht unbedingt mit diesen Zahnpflege-Kaugummis nach dem Essen.
Warum nicht?
Weil du beim Essen sowieso durchs Kauen, wenn du ordentlich kaust, viel Speichel produzierst. Und dieser Effekt, der hält auch nach dem Essen 10 bis 15 Minuten an. Und deshalb sagt der Zahnarzt, und das finde ich wirklich besonders schön, wir dürfen nach jeder Mahlzeit einen süßen Nachtisch essen.
Yes.
Das sei kein Problem für die Zähne. Problematisch seien eher so süße Snacks zwischendurch, ein paar Stunden nach dem Essen, die du dann so runterschlingst, wo dann eben kein Speichelreservoir du im Mund hast, das die Zähne schützen könnte, weil du vorher schön gekaut hast.
Hm, verstehe. Also lieber gleich den Pudding oder das Eis rein und dann ins Fresko mal fallen. Wie putze ich die Zähne richtig? Das haben anscheinend eine Menge Leute gar nicht mal so gut drauf, obwohl sie denken, sie würden es tun. Tipps, wie es besser gehen kann, hatte Verena von Kais bei uns aus dem Nova-Team. Danke dir.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Rauchen ist schädlich, nicht nur für die Menschen, die rauchen. Die Weltgesundheitsorganisation WHO berichtet in ihrem aktuellen Bericht zur Tabakkontrolle, so heißt er, aber von Fortschritten, denn immer mehr Länder tun eben etwas für den Nichtraucherschutz. Mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung leben inzwischen in Ländern, die mindestens eine Anti-Tabak-Maßnahme umgesetzt haben, die die WHO empfiehlt. Zum Beispiel diese Warnbilder auf den Zigarettenpackungen, ne? Kennen wir alle, diese Ekelbilder. Aber sonst sollte, wenn wir mal den Fokus auf Deutschland richten, da noch mehr passieren zum Schutz vor Tabak. Das kritisiert die WHO, da passiert zu wenig. Britta Wagner aus den Deutschlandfunk Nova Nachrichten, wo hakt es denn bei uns?
An gleich mehreren Stellen, sagt die WHO. Erste Stelle sind die Rauchverbote. Da ist Deutschland mit seinen Bundesländern mal wieder ein Flickenteppich. Nirgendwo ist bei uns Rauchen gesetzlich in allen öffentlichen Bereichen verboten, die die WHO empfiehlt. Von Schulen und Gesundheitseinrichtungen über Kneipen hin zum öffentlichen Verkehr. Ich fand zum Beispiel erschreckend, dass nur 4 von 16 Bundesländern das Rauchen in Gesundheitseinrichtungen vollständig verbieten. Und zweitens kritisiert die WHO, dass in Deutschland das Werbeverbot für Tabak nur mangelhaft umgesetzt wird.
Aber da kommen doch immer wieder neue Verbote dazu, oder habe ich das falsch abgespeichert?
Doch, das ist richtig, aber die kommen eher so scheibchenweise. Erst nach und nach kommen jetzt auch Werbeverbote für Dampfer und für E-Zigaretten hinzu. Die hält die WHO nämlich auch problematisch. Und bei den deutschen Verschärfungen in letzter Zeit, da gab es auch immer die Kritik, dass irgendwie immer Schlupflöcher für die Tabaklobby übrig bleiben. Generell enthält dieser WHO-Bericht viel Kritik an der Tabaklobby und auch Ideen, wie sich verhindern lässt, dass die Tabakbranche mit ihrer Lobbyarbeit zu viel Erfolg gegen Public-Health-Kampagnen hat. Und bei uns in Deutschland sieht die WHO dann noch einen dritten schwierigen Punkt, dass Rauchen zu billig ist. Das kritisiert der deutsche Rüdiger Krech, der ist WHO-Direktor für Gesundheitsförderung. Er rechnet vor, dass die letzten Preiserhöhungen für Zigaretten unterhalb der Inflationsrate lagen, anders als bei vielen anderen Produkten.
Gut, wenn man jetzt die Raucherinnen und Raucher fragen würde, würden die natürlich ungefähr das Gegenteil sagen. Aber gut, das ist jetzt eben das, was du uns dazu schon mal erzählen kannst, zu den Kritikpunkten. Aber wenn wir es mal mit anderen Ländern vergleichen, wie schlecht steht Deutschland denn dann da?
In Europa sind wir eines der Schlusslichter. Krech sagt, dass die WHO nicht wirklich nachvollziehen könne, warum die Politik in Deutschland so lax ist, Regeln zur Tabakkontrolle umzusetzen. 74 andere Länder haben es zum Beispiel seit 2007 geschafft, komplett rauchfreie öffentliche Innenräume, Arbeitsplätze und Nahverkehr einzuführen. Und weltweit gesehen kann man schon was Positives vermelden. Da gibt es Fortschritte durch die Anti-Tabak-Regeln. Die WHO sagt, ohne diese Schutzmaßnahmen gäbe es heute wohl 1,6 Milliarden Menschen, die Tabak rauchen, kauen oder schnupfen. So sind es aber tatsächlich nur 1,3 Milliarden, immerhin 300 Millionen Raucher weniger.
Welches Land schneidet denn am besten ab bei der WHO?
Es gibt vier Länder, die die höchsten Anti-Tabak-Standards erfüllen, laut WHO. Das Brasilien und die Türkei machen das schon länger. Und jetzt mit dem neuen Bericht sind auch Mauritius und die Niederlande dazu gekommen. Ich habe mir mal Mauritius genauer angeschaut, was da so gelobt wird. Der Inselstaat, der verbietet Rauchen in Innenbereichen und auch in Außenbereichen, zum Beispiel Gärten mit öffentlichem Zugang. Er verbietet auch Rauchen in 10 Meter Umkreis von Zugängen zu Gebäuden. Heißt also, da reicht es nicht, wenn Raucher nur schnell vor die Tür gehen und dann da qualmen oder einen von außen vor dem Fenster zuqualmen. Außerdem verbietet Mauritius Zigaretten, Automaten und jegliche Tabakwerbung und kontrolliert das auch streng. Dann werden die Tabaksteuern regelmäßig erhöht, sodass Rauchen im Geldbeutel mehr wehtut. Und das Land arbeitet nicht nur mit Verboten. Seit 2010 schon gibt es da kostenlose Programme in Kliniken für Leute, die mit dem Rauchen aufhören wollen.
Jetzt ist es ja eine Sache, wenn ein erwachsener Mensch raucht und sich damit selbst schadet. Aber auch Passivrauchen ist eben gefährlich. Dazu hat der WHO-Bericht auch erschreckende Zahlen, ne?
Ja, laut der Weltgesundheitsorganisation ist Tabak immer noch die größte Ursache für vermeidbare Tode. Jedes Jahr sterben mehr als 8 Millionen Menschen an Tabak und davon sind 1,2 Millionen Nichtraucher, die dann durch Passivrauchen sterben, darunter auch 65.000 Kinder. Das sind auf jeden Fall alles vermeidbare Todesfälle, denn die Leute sind ja nicht mal selber schuld, weil sie Tabak konsumieren würden. Und auch bei uns in Deutschland gibt es unnötig viele Tote durch das Rauchen, sagt WHO-Direktor Krech, und auch viel Krankheit und Leid, was in diesen Zahlen noch gar nicht drinsteckt.
Weltgesundheitsorganisation zieht regelmäßig Bilanz dazu, wie es mit dem Schutz vor Tabak vorangeht. Deutschland bekommt dabei, wie wir gerade gehört haben von Britta Wagner aus unseren Nova-Nachrichten, nicht die besten Noten.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Seitdem die Preise zuletzt so stark gestiegen sind, haben ja viele Menschen den Discounter für sich entdeckt. Ne? Klar, im Durchschnitt ist es da halt einfach günstiger. Und jetzt das, die Pennymärkte, die haben seit heute 9 Produkte im Angebot, die dann nochmal 20, 30 oder 90% teurer sind. Das sind, so sagt's Penny, die sogenannten Warenpreise. Also die Preise, in denen auch versteckte Kosten drinstecken. Zum Beispiel Kosten, die dann am Ende aufs Konto der Umwelt gehen. Und Überraschung, hier sind dann eben besonders viele tierische Produkte viel teurer als eigentlich gedacht oder als ausgezeichnet. Was es mit der Aktion auf sich hat und wie genau diese Warenpreise berechnet werden, das erklärt euch unser Nova-Reporter Stefan Beuting.
Ein Discounter ist ein Discounter, wenn er es schafft, als preiswert wahrgenommen zu werden. Lidl lohnt sich oder ist auch mal mehr als günstig. Und im konkreten Fall heißt es, wer günstig will, muss Penny. Preisfrage. Wie passt dieses Billig-Billig-Motto zu dieser Aktion, nun 9 Produkte absichtlich teurer zu machen? Um das zu verstehen, müssen wir mal einen Schritt zurückgehen und uns anschauen, was diese wahren Preise eigentlich sind.
Ja, wir haben Fruchtjoghurts, wir haben verschiedenen Käse.
Amelie Michalke.
Mozzarella und auch so Schnittkäsesorten.
Nachhaltigkeitswissenschaftlerin, promoviert an der Uni Greifswald.
Wir haben Wiener und wir haben ein veganes Produkt und das alles haben wir unterteilt zwischen Bio und konventionell.
Haben die Wiener Würstchen gerade noch etwas über 3 Euro gekostet, liegen sie jetzt diese Woche bei über 6. Und auch der Käse wird leider fast doppelt so teuer. Diese Preise, die sind nicht aus der Luft gegriffen, sondern berechnet, in Kooperation mit Forschenden.
Also in unsere wahren Kosten oder wahren Preise fließen Umweltfolgekosten mit ein. Wir schauen uns also ökologische Emissionen, Ressourcenverbräuche, Energieverbräuche an, die entlang der Wertschöpfungskette von Produkten anfallen. Und diese ökologischen Folgen, also seien es zum Beispiel Treibhausgase, die verursacht werden, die richten natürlich Schaden an der Gesamtgesellschaft. Und diesen Schaden zahlen wir gerade ja alle.
Und dieser Schaden und auch bestimmte Grundstoffe wie Wasser, Boden, die sind in unserem ökonomischen System leider nicht eingepreist. Professor Tobias Gaukler von der TH Nürnberg.
Viele dieser Probleme entstehen auch dadurch, dass wir uns, ja, wie sagt man so schön, in die eigene Tasche lügen aktuell, indem wir einen Preis für Lebensmittel bezahlen, der weit geringer ist, als wir ihn sozusagen der Umwelt oder auch unserer Gesamtgesellschaft oder vielleicht auch anderen künftigen Generationen schulden.
Teil der Methode ist die sogenannte Lebenszyklusanalyse. Beispiel: Der Mastermark-Käse, der vor mir im Supermarktregal liegt, der ist ja verpackt worden, irgendwie in den Supermarkt gekommen. Also Energie fürs in Plastik verschweißen und Transport. Plus der Käse selbst ist produziert und gelagert worden.
Ja. Also In ein so ein Produkt fließen mehrere tausende Prozessstränge hinein.
Und die schauen sich die ForscherInnen mit Hilfe von Datenbanken und Prozessanalysen Schritt für Schritt an.
Genau, also der Maßnahmer ist ja ein Käse, der halt relativ viel Milch braucht, also ungefähr 10 Liter pro Kilo Käse. Und dann haben wir also beim Maßnahmer insgesamt über 90% Preisaufschlag.
Natürlich setzt die Analyse schon früher an, nämlich bei dem, was die Kuh frisst, etwa Futtermais.
Genau. Aber eigentlich schon bei der Erstellung der Samen für den Futtermais. Also es wirkt wirklich komplett von der Wiege des Produktes sozusagen angefangen mit diesen Modellen.
Wenn wir jetzt über Warepreise oder True Costs sprechen, dann steckt da natürlich eine Ungenauigkeit drin. Niemand weiß auf den Cent genau, wie hoch der wahre Preis für die Wiener oder den Mastermann wirklich ist. Was aber als wissenschaftlich gesichert gilt, das ist das Verhältnis der Warenpreise untereinander. Und hier zeigt sich, je tierischer das Produkt, desto höher die Warenkosten. Die ForscherInnen hoffen jetzt darauf, mit der Hilfe der Penny-Daten aus dieser Woche Rückschlüsse darauf zu bekommen, wie VerbraucherInnen auf diese Preistransparenz reagieren. Kaufen sie mehr oder weniger oder anders? Und dann gibt es dann noch die Hoffnung, mit der Aktion eine größere Debatte anzustoßen.
In den Penny-Markt laufen KundInnen rein, die sich vielleicht noch nicht im Detail mit Umweltfolgen ihres Lebensmittelkonsums auseinandergesetzt haben, und dann habe ich halt auch irgendwie einen viel größeren Hebel, als wenn ich das jetzt in irgendeinem Bio-Supermarkt mache, wo die Leute erstens das Geld haben, sich nachhaltige Produkte zu leisten, und zweitens sich vielleicht damit einfach auch schon auseinandergesetzt haben.
Für Penny scheint sich die Aktion indes schon gelohnt zu haben. Beim Online-Pressetermin waren über 70 JournalistInnen dabei und Zeitungen und Online-Medien berichten breit. Auch darüber, dass die Mehreinnahmen für Klimaschutzziele und Kleinbauern gespendet werden sollen. Und während ein paar wenige den Discounter Greenwashing vorwerfen, wirkt es insgesamt so, als ob die Supermarktkette sich hier in einer aufkeimenden Debatte um verantwortungsvolleren Konsum in vielerlei Hinsicht ziemlich günstig positioniert haben könnte.
Deutschlandfunk Nova. Update.
So, jetzt verrate ich euch ein Geheimnis aus meinem Privatleben. Nein, so dramatisch war es jetzt auch nicht. Also gestern war ich unterwegs, bin ein bisschen spazieren gegangen und habe kurz gedacht, wirklich mit meinem Augen stimmt vielleicht irgendwas nicht, weil auf einmal waren die Wiesen bei mir im Park wieder total grün. Also so ein richtig schönes, fettes Wiesengrün. Und ich kann mich daran erinnern, vor ungefähr anderthalb oder zwei Wochen, da hat das wirklich noch komplett anders ausgesehen. Da war irgendwie alles ganz braun und gelb, hat fast schon verbrannt ausgesehen. Jetzt sind wir natürlich neugierig hier in Deutschlandfunk Nova und wollen wissen, warum wird so eine Wiese wieder so schnell fit, also so grün in dem Fall. Und dazu habe ich gesprochen mit Jasmin Schreiber, die ist Biologin und Autorin. Jasmin, hat so eine Wiese Superkräfte oder was ist da los?
Schön wär's. Nein, aber vielleicht so ein bisschen aus unserer Perspektive. Die klassischen Wiesen, die bestehen natürlich aus sehr robusten Grassorten. Also man muss sich ja vorstellen, wir laufen da drauf rum, Kinder spielen drauf Fußball und alles, und das halten die alles aus. Und sie sind auch oft sehr beständig gegen Hitze und Dürre, was sie auch sein müssen. Wenn man sich vorstellt, so eine Wiese, da stehen jetzt nicht, die ganze Wiese ist ja nicht überschattet von Bäumen. Das heißt, den ganzen Tag wird sie besonnt und das muss man erstmal aushalten. Und was denen da oft sehr hilft, ist das Wurzelsystem, das ziemlich tief reingeht. Das denkt man gar nicht. Also wenn man da so einen Grashalm sieht, denkt man so, ja mein Gott, wenn man den rauszieht, dann hängt da ja auch so ein kleines Würzelchen dran. Aber das ist auch,
siehste, ich habe sogar das Gegenteil vermutet. Ich habe gedacht, die gehen gar nicht so tief rein. Ich habe gedacht, die sind relativ oberflächlich. Das stimmt also gar nicht. Okay.
Genau, also wenn ein Rasen schon länger etabliert ist, ne, wenn man den natürlich neu pflanzt, dann dauert das eine Weile. Aber weiß nicht, wenn man schon mal, ich habe schon mal versucht, so an der Stelle Rasen rauszureißen. Und mit einem Spaten habe gegraben und ich war irgendwie 40 Zentimeter tief und die Wurzeln waren noch nicht zu Ende. Also so Wiesen, die schon länger etabliert sind, haben ein sehr weitreichendes Wurzelsystem, weil die natürlich auch versuchen, an die feuchteren Gegenden unten im Boden ranzukommen. Und das hilft denen dann. Und gerade wenn man jetzt an so einem Rasen vorbeiläuft und der ist schon total braun, dann denkt man sich, na gut, das war's. Aber das ist gar nicht so schlimm. Wichtig ist, dass die Wurzeln nicht vertrocknet sind. Ja, also dass es zwischendrin immer mal wieder kurz Regen gab, kurz Wasser gab. Und wenn die Wurzeln noch nicht vertrocknet sind, dann kann sich so ein Rasen super schnell erholen. Also innerhalb von 3 Wochen oder so ist die Wiese wieder grün.
Ja, da freuen wir uns natürlich drüber. Freut die Wiese vielleicht auch, dass es ihr dann ein bisschen besser geht. Zumindest sieht es so aus. Können das denn eigentlich nur so Gräser, also die Wiesen, oder können das auch noch andere Pflanzen?
Es gibt auch andere Pflanzen, auch hier in Deutschland, heimische Pflanzen, die ziemlich gut mit Hitzestress und Trockenheit umgehen können. Zum Beispiel die Wegwarte, die ist auch relativ resistent. Oder was viele Menschen ja gerne im Garten haben, Lavendel, der wurzelt auch ziemlich tief, ist ziemlich hitzeresistent und trockenheitsresistent. Der kommt ja auch aus dem Süden, da ist es ja auch oft sehr lange sehr trocken und der wurzelt auch ziemlich tief. Also wer schon mal versucht hat, Lavendelbusch irgendwie wieder aus dem Garten zu entfernen, hat das bestimmt gemerkt, dass die sehr lange Wurzeln haben. Also es gibt sehr viele Pflanzen, die sich da entsprechend anpassen. Und es gibt ja auch immer die Möglichkeit, von diesem kurz getrimmten Rasen wegzugehen und sich vielleicht für eine andere Pflanzenmischung zu entscheiden. Also Klee zwischen Reinsenden und sowas.
Oder man lässt den Rasen vielleicht auch einfach ein bisschen länger. Man muss ihn ja nicht immer so ganz kurz mähen. Ne?
Das ist noch das zweite Ding. Das ist so ein bisschen wie, wenn man sich die Haare einfach so abrasiert mit 3 mm Schnitt und sich dann in die Sonne setzt. Im Vergleich dazu, wenn man sich einfach mit offenen langen Haaren in die Sonne setzt. Was ist schlimmer? Das ist, glaube ich, die Antwort ziemlich einfach. Und genauso geht's der Wiese. Also wenn man sich dann überwinden kann, den Rasen eben nicht so raspelkurz zu schneiden, sondern ihm auch mal 10 cm zu gönnen, dann beschattet er den Boden ja selber. Und das heißt, er ist auch länger grün.
Also halten wir fest, hast du gerade schon gesagt, Lavendel zum Beispiel, das ist jetzt eine Pflanze, die stresst die Hitze nicht ganz so arg, die kann das relativ gut aushalten. Aber was ist denn so mit den Pflanzen auf meinem Fensterbrett oder auf dem Balkon? Wie kann ich die gut unterstützen, wenn es halt jetzt länger trocken ist oder auch sehr heiß? Okay, gießen wäre eine Option, das ist klar. Aber gibt es noch was anderes?
Ja, natürlich auch so, also im Sinne von richtig gießen. Das heißt, am besten, wenn man Frühaufsteher ist, ist es natürlich super früh morgens, vielleicht sogar, wenn nachts noch ein bisschen Tau sich gebildet hat, ist natürlich noch besser, dass die Erde noch durchlässiger. Und natürlich gerade Balkon oder Dachterrasse oder Terrasse, Beschattung ist natürlich da absoluter Freund. Das heißt, Sonnenschirme aufspannen oder sowas oder ein bisschen irgendwie anders in Schatten stellen. Und wenn es dann doch mal ein bisschen zu viel Sonne war, dann, und wenn man Kübelpflanzen hat, die einfach nehmen und in vollen Eimer Wasser stellen und irgendwie sie richtig vollsaugen lassen, und dann kann man die auch noch retten.
Beste Gießzeit angeblich für Pflanzen, so Balkon und so, ne? Zwischen 3 und 4 Uhr morgens. Aber sorry, wer steht denn da schon auf, um seine Pflanzen zu wässern? Liegt doch jeder normale Mensch noch im Bett, ne? Aber das nur ein Tipp aus der Kategorie unnützes Wissen. Warum wird mein Rasen eigentlich so schnell wieder grün? Jetzt nicht mein persönlicher, aber der in den Parks zum Beispiel. Wir haben darüber gesprochen mit der Biologin Jasmin Schreiber.
Deutschlandfunk Nova. Update. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova.